Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Nach dem Extremsommer mit tausenden Hitzetoten, mit Dürre und Waldbränden fordern jetzt viele aus der SPD mehr Klimaanpassung und legen sich dafür auch mit der Union an. Was dabei herauskommen könnte, das diskutieren wir gleich hier. Außerdem beobachten wir Roboter im Umgang mit alten Menschen. Ist das wirklich eine Hilfe für eine Gesellschaft, die immer älter wird? Und auf Nummer sicher, Tipps für mehr Datenschutz beim Smartphone. Ja, wir haben gerade eine große Hitzewelle hinter uns, auch viele Moor- und Waldbrände. Selbst in Krankenhäusern und Kitas herrschten unfassbar hohe Temperaturen. Viele Bundesländer würden gerne die Kliniken runterkühlen, sagen aber, wir haben zu wenig Geld dafür. Viele Städte und Gemeinden würden gerne für kühlere Räume für Kindergartenkinder sorgen, Bäume pflanzen, mehr Wasser in die Stadt bringen, aber ihnen fehlt das Geld erst recht. Denn im Schnitt geht es den Kommunen finanziell so schlecht wie noch nie seit der Gründung der Bundesrepublik. Also alles, was eine freiwillige Aufgabe ist, auch Klimaschutz, leisten sie sich dort nur noch selten. Mehrere Umweltverbände haben vor der Kabinettsklausur heute und morgen jetzt gesagt, wir brauchen endlich konkrete Beschlüsse für den Klimaschutz und den Hitzeschutz. Georg Schwarte berichtet.
Gleich mehrere Umweltverbände und eine Botschaft an die Bundesregierung. Ein Weiter-so können wir uns beim Klimaschutz schlicht nicht mehr leisten. Vor der Kabinettsklausur ab heute auf Schloss Neuhardenberg verweist beispielsweise Greenpeace auf volkswirtschaftliche Schäden von 36,5 Milliarden Euro durch Hitze und Trockenheit allein in diesem Sommer. German Watch wiederum fordert den Kanzler auf, seinen Führungsanspruch jetzt beim Klimaschutz in konkrete Beschlüsse umzusetzen. Nach Monaten von Hitze und Dürre sei das Handeln der Bundesregierung überfällig, sagt der BUND. Er verlangt ein umfassendes Vorsorgepaket aus mehr Klima, Hitze und Naturschutz. Gemeinsam stellen sich die Umweltverbände hinter die Forderung von SPD, Grünen und Linkspartei, den Klima- und Hitzeschutz als Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen im Grundgesetz zu verankern. Die Maßnahme, so der WWF, würde eine neue Handlungsbasis dafür schaffen, sich nachhaltig den Auswirkungen der Klimakrise vor Ort zu stellen. Die Union lehnt eine solche Grundgesetzänderung bisher als zu kompliziert und folgenlos ab. Zudem ist dafür eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag notwendig, sodass die Bundesregierung auf Stimmen von Grünen und Linkspartei angewiesen wäre.
Also, wo kommt das Geld für mehr Klimaschutz und für mehr Anpassung an den Klimawandel her? Braucht es dafür wirklich sowas Radikales wie eine Änderung des Grundgesetzes? Darüber kann ich jetzt reden mit Christian Meyer. Er ist Umweltminister in Niedersachsen und Mitglied der Grünen. Guten Tag, Herr Meyer.
Moin aus Niedersachsen.
Moin, Herr Meyer. Wir haben gerade gehört, dass die Regierung das Grundgesetz nur ändern könnte in Richtung Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung, wenn Linke und Grüne da mitmachen. Hätte die Regierung ihre Stimme?
Wir Grünen sind dazu bereit und wir haben als Umweltministerkonferenz, also parteiübergreifend, mehrfach schon einstimmig diese Grundgesetzänderung gefordert, also auch schon vor Jahren. Und da sind ja dann alle Parteifarben vertreten. Von daher ist das aus meiner Sicht überfällig und die Klimakrise macht vor keinem Bundesland Halt. Wir haben Hochwasserkatastrophen, wir haben Hitze und wir müssen die Kommunen instand setzen, sich auf die vorhandene Klimakrise, die man nicht mehr leugnen kann, zu wappnen.
Das klingt ja auch total plausibel, eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir spucken alle zusammen in die Hände und wuppen das gemeinsam. Aber ist das nicht ein Scheinargument? Geht es nicht praktisch einfach nur darum, den Bund dazu zu kriegen, mehr Geld auf den Tisch zu legen?
Naja, es muss natürlich eine Gemeinschaftsaufgabe sein, die Folgen des Klimakrise und des mangelnden Klimaschutzes zu bewältigen. Wir haben beim Küstenschutz schon eine Gemeinschaftsaufgabe. Niedersachsen hat eine ganz lange Küstenlinie, 618 Kilometer Deiche, die wir alle mindestens einen Meter angesichts des steigenden Meeresspiegels aufstocken müssen. Das kann nicht im Bundesland alleine schaffen. Wir schützen damit Milliardenvermögen und viele, viele Menschen, die auf höhere Deiche und Hochwasserschutz angewiesen sind. Und natürlich müssen wir auch insgesamt mehr Klimaschutz betreiben, weil jedes Windrad, was wir aufstellen, jede Solaranlage trägt dazu bei, dass wir weniger solche extreme Ereignisse haben, die Dürren, die Hitze. Und wenn man über die 10.000 Hitzetoten, vor allem Alte- und Pflegeheim, redet, dann ist das eben auch ein ganz, ganz wichtiger Menschenschutz. Und da passt es nicht, dass die Bundesregierung in den Maßnahmen, wo sie bislang steckt, erhebliche Kürzungen macht. Zum Beispiel die Förderrichtlinie Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen, also genau alten Pflegeheime, die soll jetzt um 86% im Bundeshaushalt gekürzt werden. Ebenfalls die Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel, also wo man in den Städten zum Beispiel mehr Begrünung macht, mehr Schattenplätze macht. Mhm. Also die Bundesregierung könnte natürlich auch jetzt schon handeln und darf nicht das Abwarten auf eine Grundgesetzänderung als Ausrede benutzen, um sich, ja, um die Menschen eigentlich vor diesen extremen Wetterlagen besser zu schützen.
Aber nochmal nachgefragt, eigentlich ist doch klar, wer für was zuständig ist. Also für die Klimaanlage in der Kita jetzt zum Beispiel ist die Kommune zuständig. Für die im Krankenhaus werden sie zuständig, also das Land. Und der Bund, der kümmert sich dann zum Beispiel um die Flüsse, also um die Wasserstraßen, wie das bei Niedrigwasser da aussieht. Also wenn jeder seins machen würde, dann hätten wir doch insgesamt jetzt schon mehr Schutz vor extremer Hitze und auch naturnahe Flüsse. Also nochmal, warum muss so eine Gemeinschaftsaufgabe her?
Also wir Länder und die Kommunen tun schon sehr viel. Allein Niedersachsen haben wir 200 Millionen für Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen gegeben. Wir haben Klimaanpassung und Klimaschutz zur Pflichtaufgabe gemacht und unterstützen Hitzeplanung, Starkregenvorsorge und so weiter in den Kommunen gemeinsam mit ihnen. Haben die Hochwasserschutzmittel im Binnenland verdoppelt. Also ich könnte jetzt viel, viel weitermachen, aber es geht hier um Milliardensummen. Und natürlich ist der Bund, wir haben ja auch mit Zustimmung der Grünen das Sondervermögen im Bund geschafft, was Infrastruktur und Klimaneutralität ausdrückte. Und ich sehe jetzt, dass der Bund ganz viel Geld in klimaschädliche Autobahnen steckt, aber zum Beispiel kein Geld dafür. Der Bund fördert zum Beispiel Wärmepumpen, aber eben nur für Eigenheime und für Privatleute. Er könnte jetzt ja auch sagen, wir geben Geld, das könnte er jetzt schon ohne Grundgesetzänderung, um mit Klimaanlagen und Klimaneutralität, Solaranlagen unsere Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime auszustatten. Er könnte eben auch dort ein Investitionsprogramm machen, wo wir dann beides schaffen, nämlich uns Klimaschutz zu betreiben, Öl- und Gasheizung herauszubringen und gleichzeitig aber auch solche Sachen wie Hitzeschutz oder Klimaanlagen dann auch flächendeckend zu machen. Alleine für die Krankenhäuser, ja, in Niedersachsen bräuchte man Milliardensummen, um die auf die Folgen der Klimakrise vorzubereiten. Und das geht nur, wenn der Bund, weil die Länder haben keine eigenen Steuereinnahmen, wenn der Bund da auch Mittel umschichtet und nicht in diesen Bereichen eher kürzt und das in anderen Bereichen nutzt. Das Sondervermögen war eben auch dafür da, um Klimaschutz und Klimaanpassung voranzutreiben. Und da könnte der Bund aus seinen Geldern den Ländern und Kommunen viel Geld zur Verfügung stellen.
Sie sagen gerade zu Recht, einiges kann der Bund auch schon machen ohne eine solche Gemeinschaftsaufgabe und vor allem ohne Grundgesetzänderung. Aber weil Sie da jetzt mehrfach drauf abgehoben haben, es gibt ja eben schon 100 Milliarden Euro für Länder und Kommunen aus dem Klima- und Transformationsfonds. Also 100 Milliarden Euro, das müsste ja eigentlich dicke reichen für alles, was Sie vorhaben.
Naja, wenn man sich vorstellt, ich habe ja die Summe genannt, alleine die Krankenhäuser klimaneutral zu machen. Wenn wir jetzt an alle Alten- und Pflegeheime denken, wenn wir dann denken, wie viel Begrünung, Entsiegelung wir in unseren Städten und Kommunen brauchen, um hitzeresistent zu werden. Wenn ich daran denke, was Hochwasserschutz kostet und Katastrophen. Alleine die Katastrophe im Ahrtal hat neben vielen Menschenleben 30 Milliarden Euro gekostet, die übrigens wir gemeinsam bewältigen. Da gibt es einen gemeinsamen Fonds Bund und Länder. Die Länder zahlen die Hälfte für diese Katastrophe in einem anderen Bundesland. Niedersachsen zahlt jedes Jahr um die 100 Millionen Euro alleine für diese eine Katastrophe. Das ist auch richtig. Aber deshalb muss auch die Vorsorge und nicht nur die Schadensbewältigung dann eben auch eine Gemeinschaftsaufgabe sein. Denn Klimaanpassung findet überall statt. Und da kann man eben nicht die mit wohlmeinenden Worten die Kommunen im Regen stehen lassen, nach dem Motto, die Kommunen sollen jetzt das Geld aus irgendwelchen anderen Töpfen nehmen. Wir haben in Niedersachsen die Gelder, die wir vom Bund gekriegt haben, direkt über 60% direkt an die Kommunen gegeben. Wir geben zusätzlich, plant zum Beispiel unser Umweltministerium gerade, 120 Millionen Euro nochmal zusätzlich für Klimaanpassung pauschal an die Kommunen zu geben, weil die vor Ort dann selber entscheiden können. Aber das ist, wenn man sich die Aufgabe dieser menschengemachten Klimakatastrophe, die jetzt immer mehr zukommt, die wir stoßen von Hitzewelle auf Hitzewelle, wir reden über 10.000 Tote allein in diesem Sommer, wir reden über diese ganzen Folgen, dann ist es eine Milliardenaufgabe, aber es ist ähnlich wie bei der Feuerwehr. Wer jetzt an Klimaanpassung kürzt, Waldbrandbekämpfung, Moorbrände, alles nimmt zu, wir müssen unsere Wasservorsorge betreiben, weil Wasser immer weniger wird. Und das ist etwas, wo wir jetzt eine richtige Investition brauchen. Und dafür war es da. Und der Bund weigert sich, aus seinen 400 Milliarden für Hochwasserschutz zum Beispiel einen Beitrag zu nehmen.
Das Herr Mayer, ich verstehe Ihren Punkt, aber nochmal ganz kurz. Wie soll eine Grundgesetzänderung grundsätzlich neues Geld für Klimaschutz bringen? Ganz kurz noch.
Weil es die Länder und den Bund verpflichtet. Die Länder würden ja auch in der Regel ein Drittel zahlen, der Bund zwei Drittel. So ist es bei den Gemeinschaftsaufgaben Küstenschutz oder ländliche Räume, die wir jetzt schon haben. Und dann ist es eben auch eine dauerhafte Verpflichtung, weil es eine Dauerhaftigkeit bleibt. Und deshalb wäre es gut, wenn die parteiübergreifenden Forderungen, die die Umweltminister seit Jahren stellen und die Ministerpräsidenten, wenn die Bundesregierung dem nachkommt, statt immer nur wieder Tröpfchenprogramme zu geben.
Christian Mayer, haben Sie gehört, den Umweltminister von Niedersachsen. Danke, Herr Mayer.
Bitteschön.
Für viele Menschen auf der Welt, das hat auch mit dem Klimaschutz zu tun, ist Fisch der wichtigste Proteinlieferant und das wird schwierig für sie. Denn wo Fischfang nicht mehr möglich ist, fehlt eine wichtige Nahrungsgrundlage und den Fischern der Broterwerb. Ein Beispiel sind die Fischer der Imragen. Sie leben am Rande der Sahara in Nordmauretanien. Von dem, was sie im Atlantik fischen, leben sie, und zwar auf traditionelle, sehr nachhaltige Weise. Sie haben die Fische dort lange mit besonders rücksichtsvollen Methoden in ihre Netze getrieben, zu Fuß und ohne Boote. Aber die Überfischung und der Klimawandel, die haben die Fischbestände dort so sehr schrumpfen lassen, dass sie auch mit modernen Fangmethoden kaum noch Erfolg haben. Es wird immer schwieriger, die Gemeinschaft zu ernähren. Timothy Kost berichtet aus Rabat.
Über Jahrhunderte sicherten sich die Imragen von der nordmauretanischen Atlantikküste ihr Überleben durch traditionelle Fischfangtechniken. Ohne Angeln oder Boote werden bei Ebbe lange Netze gespannt. Fischer schlagen mit Stöcken auf das Wasser, um die Fische aufzuschrecken und so direkt ins Netz zu treiben. Kapitän Samata Mahmoud berichtet einem AFP-Reporter. Alle Generationen beherrschten die Kunst des Fischens. Sie führten die Fische behutsam und schonend in ihre Netze, indem sie sie sanft und präzise mit den Stöcken antrieben. Heute gibt es das nicht mehr. Fisch ist die wichtigste Proteinquelle für die Gemeinschaft. Um neue Fangründe erreichen zu können, setzen sie inzwischen auf kleine Segelboote. Etwa 4000 Imragen leben im Nationalpark Banc d'Argent, die meisten direkt vom Fang. Es gibt sonst kaum wirtschaftliche Alternativen hier, wo der Atlantik auf die Sahara trifft. Doch ihre Lebensgrundlage ist bedroht. Abderrahman Cheviv, Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Imragen-Kultur, schlägt Alarm. Die Fangmengen liegen in den Imragen-Gebieten heute nicht einmal bei 30% von dem, was vor 10 Jahren gefangen wurde. Es gibt einen echten Druck auf die Fischerei. Der Klimawandel trägt zu diesem Druck bei. Das Meerwasser wird immer wärmer. Für beliebte Speisefische wie die gelbe Meeresche ist es zu warm. Zudem haben ausländische Fangflotten das Meer vor den Küsten Westafrikas jahrelang überfischt. Die Profite wandern ab, unter anderem nach Europa. Mohamed Lemine war früher selbst Fischer. Mit Wehmut blickt der alte Mann auf die Zeiten zurück, als der traditionelle Fischfang noch ergiebig war. Lange bevor es moderne Netze gab, stellten wir unsere Netze selbst aus einem Baum namens Titarek her. Aus dem Stamm und den Blättern wurde ein Netz geschnitzt. Der Schwimmer an der Wasseroberfläche war aus Korkeiche und die Gewichte wurden aus Ton gebrannt. Je weniger Fisch vor der Küste zu fangen ist, desto schwieriger ist es, die handwerklichen Traditionen der nächsten Generation zu vererben. Offiziell dürfen nur die Imragen im küstennahen Nationalpark fischen. Doch kommt immer weniger Fisch an. Es geht inzwischen darum, überhaupt noch Fisch zu fangen. Die Bewahrung traditioneller Fangmethoden spielt dabei kaum mehr eine Rolle. Mit der Konsequenz, so erzählt Samata Mahmoud, dass die Ausbeute am Ende immer kleiner wird. Heute kann sich jeder auf ein Boot setzen und mit 15 Netzen rausfahren. Das ist keine natürliche Methode, an die die Fische gewohnt sind. Also werden sie verscheucht. Miriam Bilal lebt von der Verarbeitung des Fangs. Auch sie sieht kaum noch Hoffnung für die Zukunft der jahrhundertealten Lebensweise. Das Leben der Imragen, wie wir es kannten, gibt es nicht mehr. Und selbst wenn es noch existiert, ist das, was davon übrig ist, nur noch ein Schatten seiner selbst. Um noch etwas Geld verdienen zu können, fangen die Imragen auch Haie und Roche. Gegessen werden sie nicht und viel Geld bringt das auch nicht. Die Folge? Immer mehr Menschen wandern ab und suchen ihr Glück in den Städten.
Die Probleme der Fischer in Nordmauretanien waren das. Kürzlich habe ich auf einer Toilette am Bahnhof mein Handy liegen lassen. Ein Riesenschreck, denn gefühlt steckte da mein halbes Leben drin. Alle meine Kontaktdaten, meine Zugangsdaten zu allem Möglichen, alles wäre weg gewesen. Ich habe das Handy am Ende wiederbekommen, aber die Schreckminuten dazwischen, die haben mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, die Daten auf dem Smartphone wirklich gut zu sichern. Um das zu tun, reichen schon ein paar ganz einfache Maßnahmen. Christoph Weimann hat das zusammengetragen.
Nach meinem Gefühl ist das Smartphone inzwischen der Ort, an dem wir unsere intimsten Geheimnisse ablegen,
sagt Joachim Selzer, Mathematiker und Pressesprecher beim Chaos Computer Club. Handys sind Fundgruben für Datensammler, die ihr Geld mit Persönlichkeitsprofilen verdienen. Zumal viele dieser Persönlichkeiten keine Lust haben, sich konsequent um die Absicherung ihrer Daten zu kümmern. Immerhin, ein heimlicher Angriff mit Schadsoftware ist ziemlich unwahrscheinlich.
Weil dabei Sicherheitslücken ausgenutzt werden, die auf dem Schwarzmarkt so viel Geld kosten, dass man sie sich normalerweise für sehr lohnende und teure Ziele aufbewahrt.
Ähnliches gilt für das oft vermutete Abhören des Handys, weil man sich anders nicht erklären kann, dass Werbung zu einem bestimmten Thema gezeigt wird.
Dass das Telefon die ganze Zeit lauscht und dann irgendwelche Datenströme ausleitet, passiert sehr, sehr selten.
Das liegt leider auch daran, dass die großen Internetfirmen es gar nicht nötig haben, uns abzuhören, weil diverse Metadaten schon genug über uns erzählen. Caroline Krohn, Leiterin des digitalen Verbraucherschutzes beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI.
Wenn man sich nicht tief damit beschäftigt, ist einem überhaupt nicht klar, wie die Zusammenführung von Daten eben dazu führen können, dass man sich in einem persönlichen Risiko befindet.
Wer etwa seine Standortverfolgung ständig aktiviert hat und Apps beliebig erlaubt, darauf zuzugreifen, ermöglicht viele Rückschlüsse auf seine persönlichen Lebensumstände. Die Expertin rät deshalb, den Standort und auch Schnittstellen wie Bluetooth nur zu aktivieren, solange sie wirklich benötigt werden. In den Einstellungen lassen sich Berechtigungen für jede App überprüfen und sperren, etwa wenn eine Taschenlampen-App den Zugriff aufs Adressbuch verlangt. Vor der Installation einer neuen App empfiehlt Caroline Krohn eine Internetrecherche.
Was weiß man über den Hersteller? Was weiß man über die Grundfunktionen?
Kritisch sollte man auch die vorinstallierten Apps unter die Lupe nehmen. Joachim Selzer rät, statt des neugierigen Chrome-Browsers lieber den Firefox zu installieren. Und dazu das Plugin uBlock Origin. Dadurch werden Tracker blockiert, die bei der Internetnutzung Informationen sammeln und weitergeben. Das entscheidende Problem sei aber nicht technischer Art.
Die eigentliche Schwachstelle ist der Mensch, der gutgläubig auf so einen Link klickt.
Beherzt klicken sollte man allerdings, wenn es um Sicherheitsaktualisierungen geht, betont Caroline Krohn.
Updates bitte, bitte, bitte immer installieren und immer möglichst zeitnah installieren.
Vor allem plädieren die Experten für eine ganz einfache Maßnahme.
Das Allerwichtigste ist ein starkes Passwort.
Noch besser sei ein Passwortmanager, sagt Joachim Selzer. Auch
um sich neue, komplexe, sichere und schwer ratbare Passworte zu erzeugen.
Die man auf dem Smartphone wegen der umständlichen Eingabe sonst eher nicht nutzen würde. Zumindest das Mailkonto sollte mit einem zweiten Faktor gesichert sein. Vor allem, weil damit weitere Anmeldedaten ergaunert werden können.
Wenn ich Gewalt über Ihr Mailkonto bekommen habe, klicke ich einfach bei diesen ganzen Diensten auf Passwort wiederherstellen und bekomme dann Schritt für Schritt Kontrolle über ihr komplettes digitales Leben.
In jedem Fall sollte das Telefon mit einer langen PIN gesichert sein, die im Alltag etwa durch einen Fingerabdruck ersetzbar ist. Wer einen gezielten Angriff oder Diebstahl befürchtet, sollte sich aber nicht nur auf die biometrischen Verfahren verlassen, rät der Experte. So lässt sich eine Iriserkennung theoretisch mit einem Porträtfoto überlisten. Von Wischmustern hält Joachim Selzer überhaupt nichts. Denn dabei gäbe es nur wenige Varianten und oft auch noch etwas Hilfestellung durch die Fingerspuren auf dem Display.
Wer wissen will, wie das Leben in einer alternden Gesellschaft bald aussehen könnte, den laden wir ein, nach Singapur zu schauen. Dort ist heute schon jeder Fünfte älter als 65. Viele brauchen Pflege, aber es gibt deutlich zu wenig Personal dafür. Dafür gibt es jetzt mehr und mehr Roboter, sogenannte humanoide Roboter. Sie machen mit den alten Menschen in Singapur Gymnastik und Physiotherapie, singen mit ihnen oder leiten Spiele an. Ein Albtraum oder eine Riesenchance? Anna Lubeckmann hat sich das angesehen.
Ein paar letzte Einstellungen auf dem iPad und dann geht es los. Daisy hebt den Arm. In ihrem türkisen Poloshirt winkt sie den Bewohnerinnen im Bright Hill Evergreen Pflegeheim in Singapur zu. Daisy ist ein humanoider Roboter. Jeden Tag schieben die Pflegekräfte sie in den großen Gemeinschaftsraum. Dort macht Daisy Mobilitätsübungen mit den Bewohnerinnen oder spielt mit ihnen Memory oder Bingo, um das Demenzrisiko zu senken. Dass dort kein echter Mensch vor ihnen sitzt, das sei nicht komisch, erklärt eine ältere Dame.
Wir sind daran gewöhnt. Beim ersten Mal wirkte sie noch wie ein echter Mensch. Ich freue mich, wenn sie da ist. Wenn man will, kann man auch mit ihr reden. Ich habe auch schon gedacht, es wäre schön gewesen, so einen Roboter zu Hause zu haben, damit man quasi einen Begleiter hat.
Singapurs Gesellschaft altert immer weiter. Gleichzeitig wird der Mangel an Pflegepersonal immer größer. Ein Problem, mit dem auch die Bright Hill Evergreen Einrichtung zu kämpfen hat, so Projektleiter Satish Kumar.
Normally I need two staff to run the group exercise.
Normalerweise brauche ich mindestens zwei Pflegekräfte, um beispielsweise die Gruppengymnastik durchzuführen. Jetzt habe ich einen Roboter, der einen Teil übernimmt. Und die Mitarbeiterin, die dadurch entlastet wird, konzentriert sich auf andere Dinge. Roboter können uns also bei unserem Personalmangel helfen.
Seit 5 Jahren sind 2 dieser Roboter in der Einrichtung im Einsatz. Sie seien eine Unterstützung, das findet auch Pflegerin Theo Georg Huhn. Sorgen, dass die Roboter ihr irgendwann den Job wegnehmen, macht sie sich nicht.
Nein, ich habe keine Angst davor. Denn egal wie, wir müssen die Roboter trotzdem bedienen. Wir müssen sie hier hinstellen, wir müssen sie starten, wir müssen die zu den Spielen gehörenden Karten an die Bewohner verteilen. So können die Roboter keinen Menschen ersetzen.
22 Pflegeeinrichtungen in Singapur, Hongkong und Australien arbeiten schon mit diesen Robotern, heißt es von der Entwicklerfirma DexLab. Das 15-köpfige Team sitzt in einem Bürogebäude in Singapur, fertigt dort Roboter wie Daisy. Mitten im Raum schraubt Mitarbeiter Joshua an der Vorrichtung für den Kopf des Roboters.
Alles, was wir in diesem Büro machen, wird in der Regel von Hand gefertigt. Wir nutzen hier häufig den 3D-Drucker und vieles davon wird von uns und dem Team hier nachbearbeitet.
Umgerechnet etwa 40.000 bis 70.000 Euro kostet solch ein Roboter. Dank künstlicher Intelligenz kann das Modell Gespräche führen und beherrscht mehrere Sprachen.
Hi, I'm Daisy, I'm a robot. Hello, ich bin Daisy, ich bin ein Roboter.
Auf Nachfrage räumt Daisy auch ein, einige Dinge nicht zu können.
Ich kann nicht selbstständig laufen, ich kann keine medizinische Diagnose stellen. Und ich ersetze keine menschliche Betreuung.
Aktuell arbeitet das Team daran, dass Daisy weitere Fähigkeiten erhält, um die Pflegekräfte mehr entlasten zu können, so Unternehmensentwickler John Paolo. Gleichzeitig müssten sie bei der Weiterentwicklung ihrer Roboter aber auch regelmäßig Vorgaben der Regierung in Singapur beachten, erklärt er.
Uns wurde zum Beispiel gesagt, dass die Einführung einer wirklich hübschen Figur vielleicht einen kleinen Kulturschock auslösen könnte. Sie wollten, dass unsere Modelle zugänglicher wirken, ein bisschen roboterhafter aussehen.
Doch schon mit dem jetzigen Design würden seine Kunden regelmäßig berichten, dass einige Bewohner eine Beziehung zu den Robotern aufbauen würden.
Zwischen ihnen entsteht eine Art Bindung. Die Bewohner frisieren ihr sogar die Haare und schminken sie.
Das bestätigt auch Satish Kumar aus dem Bright Hill Evergreen Pflegeheim. Die Bewohnerinnen dort hätten sich an Daisy schnell gewöhnt, würden ihr immer alles nachmachen.
So one instant, if the robot actually have technical issue.
Der Roboter hatte tatsächlich ein technisches Problem und hörte mitten in der Übung auf, blieb stecken und zeigte in dieser Position den Mittelfinger. Und alle meine Bewohnerinnen haben das einfach nachgemacht. Auch sie haben den Mittelfinger gezeigt.
Technische Pannen wie diese gibt es immer mal wieder, erklärt der Projektleiter. Gerade mit der WLAN-Verbindung gäbe es regelmäßig Probleme. Trotzdem gehört Daisy für ihn, die anderen Pflegekräfte und die Bewohnerin mittlerweile zum Alltag.
Und das war's von uns, von der Sendung Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk. Bei den Informationen am Mittag geht's jetzt gleich um die Betriebsversammlung bei VW. Dort machen sich Angestellte Sorgen um ihre Standorte. Ich bin Sandra Pfister. Einen schönen Tag Ihnen. Tschüss.